HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. In Ecuador wird heute gewählt und damit geht die Ära von Präsident Rafael Correa zu Ende. Denn er tritt nicht mehr an und so fällt auch eine Entscheidung über seinen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Der Linkspopulist regiert das Land seit 2007, teilweise mit autoritären Methoden. Doch das große Umkrempeln des Landes ist ausgeblieben, im Gegenteil. Correa, der immer gegen Freihandel gewettert hatte, trat zuletzt einem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union bei. Correas Wunschnachfolger heißt Lenin Moreno, der aber ging schon im Wahlkampf auf Distanz zu den autoritären Methoden Correas und er räumt auch ein, dass in den vergangenen Jahren Korruption ein Problem war. Die Opposition ist gespalten, aber sie könnte ihre Kräfte bündeln, wenn es zum zweiten Wahlgang kommt. Hoffnungen auf einen Wahlsieg dürfen sich auch konservative Kandidaten machen und die wollen lieber heute als morgen mit dem System Correa aufräumen, Ivo Maroschik berichtet.
Ein sonniger Nachmittag auf der Plaza Grande im Herzen von Quito. Zwischen dem Präsidentenpalast, der Kathedrale und dem Rathaus suchen Gaukler, Prediger und Musiker ihr Publikum. Und mit etwas dissonanten Tröten auch Wahlkämpfer. Sie schwenken grüne Fahnen mit der Aufschrift Lenin Presidente. Lenin soll Präsident werden. Gemeint ist Lenin Moreno, der Wunschnachfolger des langjährigen Amtsinhabers Rafael Correa.
Viva la Revolución! Una sola vuelta! Una sola vuelta!
Gleich im ersten Wahlgang soll er gewinnen, rufen seine Anhänger. Obwohl der charismatische Populist Correa nicht mehr zur Wahl steht, ist selbstverständlich, dass sie mit dem Kandidaten auch den scheidenden Präsidenten hochleben lassen.
In nur 10 Jahren hat Correa vieles vorangebracht, was die alten Regierungen der Oligarchie in der Vergangenheit nie geschafft haben. Und das muss jetzt weitergehen, auch ohne Rafael Correa.
In den letzten Jahren gab es alles. Er hat Wasserkraftwerke bauen lassen und Schulen und Universitäten und neue Straßen und Bürgerämter und noch alles Mögliche. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Er hat das Land umgekrempelt.
Früher hat niemand Steuern gezahlt und es gab keine Gesetze. Das heißt, es gab nur Regeln für die Armen, für die Reichen nicht.
10 Jahre lang hat Rafael Correa das Land regiert und geprägt. Gemeinsam mit Hugo Chavez in Venezuela und Evo Morales in Bolivien kämpfte er für das, was er den Sozialismus des 21. Jahrhunderts oder die Bürgerrevolution nannte. Ein linkspopulistisches Politikprojekt, das in ganz Lateinamerika beachtet wurde, wobei Correa nicht der radikalste Anführer war. Im Lauf der Zeit wurde sein Politikstil allerdings immer autoritärer und wie der neue US-Präsident Trump wetterte auch Correa vom ersten Tag an vor allem gegen die Medien. Das haben sich seine Anhänger gemerkt.
Die Wahrheit ist, dass der Herr Präsident die Dinge immer gesagt hat, wie sie sind. Aber die Medien waren nie ehrlich. Sie haben gelogen. Und hier war die Presse in Wort und Schrift immer von oben gelenkt.
Correa hat das Land mit harter Hand regiert. Dabei kam ihm zugute, dass die Öleinnahmen sprudelten. So konnte er große Infrastrukturprojekte anstoßen. Flughäfen, Busbahnhöfe und Straßen sind in Ecuador heute vorbildlich. Und selbst seine Gegner erkennen an, dass Correa dem Land Stabilität gebracht hat. Solange hat seit den Zeiten der Diktatur niemand in Ecuador regiert. In den turbulenten Zeiten vor Correa, als eine Regierung die nächste stürzte, war Rosalía Arteaga selbst einmal 2 Tage lang Präsidentin. Heute ist sie Journalistin, Autorin und Leiterin einer Stiftung, die die Entwicklung der Demokratie fördern will.
Es ist klar, dass die Ecuadorianer von dieser Instabilität genug hatten. 2 Faktoren dürften dafür gesorgt haben. dass Korea sich so lange an der Macht halten konnte. Zum einen sprudelte das Geld dank der hohen Rohölpreise und auch die anderen Rohstoffpreise waren hoch. Zum anderen waren es die Menschen wirklich leid, dass sie dauernd einen neuen Präsidenten wählen mussten. Man hat sich immer wieder Hoffnung gemacht und wurde dann enttäuscht.
Korea wählt natürlich pathetischere Worte, wenn er auf seine Regierungszeit zurückblickt. Im Januar feierte er in Guayaquil, der größten Stadt des Landes, den 10. Jahrestag seiner sogenannten Bürgerrevolution unter dem Motto »Ein gewonnenes Jahrzehnt«.
Todos se han beneficiado en la década ganada.
Alle haben von diesem Jahrzehnt profitiert. Die Gehälter haben sich mehr als verdoppelt und die Unternehmer haben ihre Gewinne sogar verdreifacht. Unsere Städte und Dörfer haben deutliche Verbesserungen erlebt und die soziale Entwicklung war beeindruckend.
Und bevor die Heiserkeit dem Präsidenten fast die Stimme raubte, wurden in einem Video noch einmal die Errungenschaften aufgezählt. Ein Video, das auch die staatlichen Fernsehsender zurzeit immer wieder gern zeigen.
Ecuador logró producir el 98% de su energía de fuentes limpias y renovables.
Ecuador bezieht seine Energie heute zu 98% aus erneuerbaren Energien. 8 Wasserkraftwerke und 3 Windparks sind entstanden, ein Rekord. Im ganzen Land wurden 58 Gesundheitszentren und 13 Krankenhäuser gebaut. 1,9 Millionen Ecuadorianer sind der Armut entkommen. Wir haben die Kinderarbeit auf den Müllkippen beendet und damit Geschichte geschrieben. Unsere Hauptstadt ist die sicherste von ganz Lateinamerika. Und Ecuador hat die besten Straßen Lateinamerikas.
Ecuador es el país con la mejor calidad de vías en América Latina.
Aber obwohl Korea seine Regierungszeit als eine Reihe von Erfolgen darstellt, es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Viele dieser Baumaßnahmen wurden hastig und schlecht ausgeführt. So stürzte ein Krankenhaus kurz nach der Eröffnung gleich wieder ein. Seine Gegner kreiden Korea vor allem an, dass er nicht nachhaltig gewirtschaftet habe.
No solo que no guardo, sino que se endeudó más.
Er hat nicht gespart, sondern das Land tief verschuldet, sagt Rosalía Arteaga. Mittlerweile sind die Einnahmen aus dem Ölgeschäft drastisch zurückgegangen und deswegen wird Koreas Nachfolger den Wohlfahrtsstaat seines Vorgängers nicht einfach weiterführen können.
Er hat die Leute, die ihn lieben und die Leute, die ihn hassen,
sagt der Politikwissenschaftler Andrés González von der Universität San Francisco in Quito. Er rechnet Korea hoch an, dass er überhaupt für einen halbwegs funktionierenden Sozialstaat gesorgt hat. Dafür, dass viele Menschen mittlerweile eine Kranken- und Rentenversicherung haben. Vor allem Dienstboten wie Hausmädchen und Gärtner haben heute oft reguläre und sozialversicherte Jobs.
Er hat die reichen Unternehmer dazu gebracht, Steuern zu zahlen. Er hat eine Steuerreform durchgeboxt und durchgeführt, die uns Bürgern dazu nicht nur ermuntert, sondern auch verpflichtet hat, Steuern zu zahlen. Ecuador war ein Land vor 20 Jahren, wo keiner wirklich Steuern zahlen musste.
Nicht nur die Straßen in Ecuador sind besser als in den Nachbarländern, auch die Flughäfen und Busbahnhöfe sind moderner, sauberer und effizienter. Alleinerziehende Frauen bekommen zumindest einen kleinen staatlichen Zuschuss und die Armenviertel hoch über Quito sehen etwas erträglicher aus als die Favelas und Slums im Rest von Südamerika. Die Häuschen haben zumindest überwiegend Strom- und Wasserversorgung. Korea hat also durchaus Grund, auf seine Errungenschaften zu verweisen, aber sein Führungsstil hat viele verprellt. Er trat stets mit einer Aggressivität auf, wie die Welt sie gerade beim neuen US-Präsidenten kennenlernt. Und sogar in ihren Slogans finden sich Parallelen. Primero Ecuador, Ecuador zuerst. Dieses Motto findet man in vielen Supermärkten des Landes. Und Kritik ist im System Korea unerwünscht.
Vor 2006 hat man immer in Ecuador gesagt, wir brauchen einen Präsidenten mit einer harten Hand. Mano dura hieß es, ja, auf Spanisch. Und alle haben gesagt, wir brauchen einen starken Mann. Und jetzt kam dieser starke Mann und war super stark. Und das hat den Leuten nicht gefallen. Warum? Weil er einen Stil des Regierens hatte, das für viele Menschen zu autoritär war. Und vor allem, weil er diesen Autoritarismus meiner Meinung nach falsch eingesetzt hat. Zum Beispiel mit einfachen Bürgern Streit anzufangen mit Leuten auf der Straße, die ihn nicht begrüßt haben oder die ihn falsch begrüßt haben.
Im Parlament hat seine Bewegung Alianza País die Mehrheit. Eine Kontrolle der Regierung fand hier also nicht statt. Und immer wieder ist auch der Vorwurf zu hören, Korea habe die allzu willfährige Justiz benutzt, um Gegner auszuschalten.
Er hat schon versucht, mit seinem System, mit seinen Anwälten, mit seinem Staatsapparatus, die Leute einzuschüchtern. Und zwar die Leute aus der Opposition. Er hat durch verschiedene Kanäle, sei es Exekutive, Legislative oder Judikative, die Opposition komplett reduziert auf ein Minimum von Leuten, die sich getraut haben, was zu sagen. Er hat das System für sich benutzt. Er duldet keine Kritik. Er duldet kein, wie soll ich sagen, kein Dialog.
Justicia! Justicia! Justicia, Carlos López! Justicia!
Vor dem Justizgebäude im schicken Norden von Quito demonstriert eine Handvoll Menschen unter den misstrauischen Augen der Polizei. Viele tragen Ärztekittel. Ihre Forderung lautet Freiheit und Gerechtigkeit für Carlos López. Der Arzt wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er eine schwer verletzte Patientin nicht behandelt haben soll. Seine Kollegen weisen diese Anschuldigungen zurück. Sie sagen, die Justiz habe den Arzt obrigkeitshörig und gegen die Beweislage verurteilt. Es gebe in Ecuador keine unabhängige Justiz, sagt eine Ärztin, die ihren Namen lieber nicht nennen will. Und in diesem Fall erst recht nicht. Der Präsident habe angeordnet, den Arzt zu verurteilen, um ein Exempel gegen Privatkliniken zu statuieren. Der Fall bleibt verworren, aber der Vorwurf einer politisch hörigen Justiz ist in Ecuador allgegenwärtig.
In meinem Land gibt es viel Angst. Angst vor Repressalien. Wenn ich mich gegen irgendeine Maßnahme der Regierung ausspreche, kann ich meine Arbeit verlieren oder im Gefängnis landen. Und meine Familie auch.
Samstags ist Präsident Correa regelmäßig auf allen Kanälen des Landes zu hören und zu sehen. Auch die Privatsender müssen die stundenlangen Monologe des Staatschefs übertragen. Vorbild ist hier, wie so oft, der frühere Präsident von Venezuela, Hugo Chavez. Correa beschimpft Gegner und lobt seine sogenannte Bürgerrevolution. Und in diesen Monologen schreckt er auch nicht davor zurück, laut und deutlich zu sagen, wie die Gerichte seiner Meinung nach in diesem oder jenem Fall urteilen sollen.
Wenn man einen Präsidenten hat, der die Legislative und die Judikative kontrolliert, der die Wahlbehörde unter Kontrolle hat und auch sonst alles, dann sind wir über eine autoritäre Regierung schon hinaus. Dann sind wir schon auf dem Weg zum Totalitarismus.
Sagt Mauricio Alarcón. Er leitet die Stiftung Bürgerschaft und Entwicklung, eine Organisation, die versucht, die Entscheidungen des Parlaments transparent zu machen. Und zum autoritären Stil gehört vor allem, wie Correa von Anfang an versucht hat, auf die Medien Einfluss zu nehmen. Die Klage, dass die Medien unehrlich und in den Händen der Oligarchie sind, also der alten Eliten, gehört zum Standardprogramm jeder Correa-Rede.
La oligarquía, y se lo digo con pena.
Es tut mir weh, das zu sagen, aber die Oligarchie hat mehr Klassenbewusstsein als die Armen und die Mittelklasse. Und mit ihren Massenmedien können sie die Mehrheiten beeinflussen, sogar gegen deren eigene Interessen.
Dabei gibt es in Ecuador gar keine beunruhigende Medienkonzentration. Aber um seiner Meinung mehr Gehör zu verschaffen, hat Correa in den letzten Jahren den staatlichen Mediensektor massiv ausgebaut. Früher gab es nur je einen staatlichen Radio- und Fernsehsender. Heute sind es mehr als 30, die direkt der Regierung unterstehen. Dazu kommen Zeitungen, Zeitschriften und Online-Portale. Vor 3 Jahren hat Correa ein neues Mediengesetz erlassen und seitdem können die Medien nicht mehr frei über Behördenversagen oder Korruption berichten. Sie riskieren empfindliche Strafen. Viele Zeitungen haben mittlerweile ihre investigativen Redaktionen geschlossen. Mauricio Alarcón sagt dazu:
Lo que en un inicio era
Angefangen hat es damit, die Berichterstattung einzelner Journalisten zu behindern, sie aus Pressekonferenzen auszuschließen, sie in Reden bloßzustellen und zu stigmatisieren. Aber mittlerweile ist es viel schlimmer. Gerichte fällen Urteile gegen Journalisten und Medien. Die neue Medienaufsichtsbehörde hat hunderte Verfahren eingeleitet. In den letzten Jahren sind Journalisten unter sehr undurchsichtigen Umständen sogar zu Tode gekommen. Diese Fälle wurden nie aufgeklärt, wie die von Fausto Valdivieso und Noro Ruiz, sowie eines Fotografen, der der Polizei vorgeworfen hatte, in den Handel und Schmuggel verbotener Dinge verwickelt zu sein. Er wurde tot aufgefunden. Die Situation ist immer schlimmer geworden. Das sehen wir auch an den Zahlen. 2008 hat die Organisation Fundamedios in ihrem Jahresbericht noch 22 Angriffe auf die Medien verzeichnet. Im vergangenen Jahr waren es schon 491.
Cuando hemos cerrado el año 2016 con 491.
Außenpolitisch hat Ecuador inzwischen viele Freunde verloren. Die Zeiten, als ganz Südamerika noch stramm oder zumindest gemäßigt links regiert wurde, sind vorbei. Wie Dominosteine ist ein Land nach dem anderen nach rechts gekippt. Nur Bolivien, Venezuela und Ecuador sind noch übrig. Correa beschließt seine Reden natürlich trotzdem weiterhin mit dem revolutionären Gruß.
Nunca lo olviden, hasta la victoria siempre!
Mit dem sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts war Correa allerdings ohnehin pragmatischer als viele seiner Genossen. Vor 10 Jahren wetterte er noch gegen den Dollar, der in Ecuador die eigene Währung als Zahlungsmittel abgelöst hatte. Er wandte sich auch vehement dagegen, dass Ecuador sich dem Pazifischen Freihandelsabkommen anschließt. Heute, 10 Jahre später, bezahlen die Ecuadorianer immer noch mit dem Dollar, was ihnen im regionalen Vergleich große wirtschaftliche Stabilität gebracht hat. Und zu Anfang dieses Jahres ist Ecuador doch noch einem Freihandelsabkommen beigetreten, allerdings nicht mit den USA, sondern mit der EU. Das soll den Export von Bananen, Kakao und Schnittblumen erleichtern. Im Gegenzug wird Ecuador seine Zölle auf Maschinen und Autos nach und nach abbauen. In Quito sieht man vorerst nur einen Effekt: die Preise für Wodka und andere Spirituosen aus Europa sinken. Correa schreibt sich auf die Fahnen, dass er fast 2 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Aber nicht einmal diesen Punkt gesteht der Wirtschaftswissenschaftler Eduardo Valencia Vázquez ihm zu. Er habe nur Ölgelder großzügig verteilt und dabei die Staatsverwaltung völlig aufgebläht, sagt der Ökonom. Correa habe aber nicht in neue, produktive Arbeitsplätze investiert.
Da reden sie von 1-2 Millionen Menschen, die der Armut entkommen sind. Ich frage mich nur, wo arbeiten diese 2 Millionen Menschen? Wenn die Landwirtschaft da niederliegt, die Industrie und der Erdölsektor ebenso, wo arbeiten sie denn? Statistisch sind sie aus der Armut herausgekommen, dank der Ölsubventionen. Aber sie haben kein richtiges Einkommen, keine Sozialversicherung. Sie gehören zum informellen Sektor. Das heißt, 6 von 10 Ecuadorianern haben keine produktive Arbeit. Das ist weder eine Marktwirtschaft noch eine sozialistische oder kommunistische Planwirtschaft, sondern ein totaler Reinfall. Wir haben keine produktive Wirtschaft in Ecuador. Unsere natürlichen Reichtümer haben wir ausgegeben, haben wir verfeiert. Die Produktion hat nicht zugenommen.
No ha aumentado la producción ni convencional ni no convencional.
Correa habe also nicht in die Zukunft investiert. Im Gegenteil, das Land sei heute enorm verschuldet und das Öl schon auf Jahre hinaus verkauft. Ein anderes gebrochenes Versprechen wiegt aber vielleicht noch schwerer. Correa war auch mit der Zusage angetreten, den Indigenen im Land Stimme und mehr Rechte zu geben. Und die neue Verfassung gibt den indigenen Gemeinschaften tatsächlich vorbildliche Rechte. Aber der Staat halte sich nicht daran und missachte diese verbrieften Rechte, sagt Lourdes Tiban. Sie vertritt die indigenen Bewegung Pachakutik im Parlament von Ecuador.
Gerade im Moment gibt es einen sehr schweren Konflikt in der Provinz Morona-Santiago im Amazonasbecken. Dort verteidigen die Shuar, eines der indigenen Völker, ihre Landrechte und werden dafür als kriminell abgestempelt. Einige Anführer sind im Gefängnis. Die Regierung besteht darauf, im Shuar-Gebiet nach Bodenschätzen zu schürfen, obwohl die Shuar nicht gefragt worden sind. Der Regierung ist das Schicksal dieser Völker egal. Die Indigenen stehen praktisch auf der Straße und wissen nicht, wohin.
International hat der Fall des Yasuni-Nationalparks noch mehr Aufmerksamkeit erregt. Der unberührte Urwald im Amazonasbecken sollte als leuchtendes Beispiel dienen. Das Erdöl dort bleibt im Boden. Ecuador könnte dafür auf die finanzielle Unterstützung reicher Länder setzen. Doch dieses Projekt ist gescheitert. Inzwischen wird im Yasuni-Park Erdöl gefördert, eine Straße wurde gebaut und abgesehen von den direkten Umweltschäden durch die Ölförderung heißt das, jetzt kommen Siedler dorthin, roden den Wald und drängen die Natur und die Ureinwohner zurück.
Jetzt fördern sie also Öl und fügen der Biodiversität, den Tieren und Pflanzen enormen Schaden zu. Über alle Rechte wurde hinweggetrampelt. Aber am Ende des Tages wird der Staat gar nicht viel daran verdienen. Als die Förderung in Yasuní begann, ging der Ölpreis auf Talfahrt. Also war es gar nicht wert, unserer Mutter Natur zu schaden.
Trotz des mittlerweile niedrigeren Ölpreises und anderer wirtschaftlicher Probleme stellt sich Quito oder zumindest der wohlhabende Norden der Stadt weiter als boomende Metropole dar. Breite Straßen, moderne Hochhäuser, hier ist Ecuador längst kein Entwicklungsland mehr. Auch eine U-Bahn wird gegraben, allerdings stockt der Bau gerade. Dafür kommt langsam aber sicher ans Tageslicht, dass auch in Ecuador nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wie in den Nachbarländern, wie in Peru, Kolumbien und Brasilien, hat der Bauriese Odebrecht auch in Ecuador viele Aufträge für Großprojekte erhalten. Und wie in den Nachbarländern sind wohl auch in Ecuador große Schmiergeldsummen geflossen, damit Odebrecht den Zuschlag bekommt. Mittlerweile muss selbst Lenin Moreno, der Wunschnachfolger Correas, zugeben, dass seine Partei ebenfalls tief im Korruptionssumpf steckt.
Es wird wohl ein größerer Eingriff nötig sein. Ich habe die Vereinten Nationen schon um Hilfe gebeten. Die Korruption darf nicht zurückkehren. Ich sage Ja zu Strafen, zu Gefängnis für alle Korrupten.
Im Wahlkampf ist Moreno sogar schon vorsichtig auf Distanz zu seinem alten Kampfgefährten Correa gegangen. Er will dessen Projekt zwar weiterführen, verspricht aber weniger aggressiv und vor allem weniger autoritär zu regieren als Correa.
Ich glaube, der Stil muss in der neuen Amtszeit ganz anders sein. Wir brauchen unbedingt mehr Dialog. Wir müssen die Konfrontation hinter uns lassen. Mit Toleranz und Respekt werden wir uns besser verstehen.
Son los sueños realizados que inspiran la nación. Lenin, compañero, corazón gigante.
Lenin, der Genosse mit dem großen Herzen. Der Wahlkampfsong der Correa-Anhänger ist schmissiger als die Auftritte des Genossen. Lenin Moreno sitzt im Rollstuhl. Angeblich muss er jeden Tag mehrere Stunden liegen und starke Schmerzmittel nehmen. Aber noch wichtiger ist, dem ruhigen Mann fehlt das Charisma von Rafael Correa völlig. Ihm kommt allerdings zugute, dass die Opposition völlig zersplittert ist. 7 Kandidaten treten gegen Moreno an. In den Umfragen schneiden nach Moreno Guillermo Lasso und Cynthia Viteri am besten ab. Und beide kommen aus dem liberal-konservativen Lager.
Una sola vuelta! Una sola vuelta!
Deswegen rufen Lenins Anhänger auf der Plaza Grande von Quito auch nur ein Wahlgang. Das Wahlgesetz legt nämlich fest, dass 40% der Stimmen im ersten Wahlgang reichen, um Präsident zu werden, wenn der Abstand zu den anderen Kandidaten mindestens 10 Prozentpunkte beträgt. Im zweiten Wahlgang könnte die Opposition dann ihre Kräfte bündeln und die linkspopulistische Alianza País tatsächlich von der Macht verdrängen. Bis jetzt fallen die Oppositionskandidaten allerdings vor allem durch wolkige Versprechungen auf. Cynthia Viteri verspricht ein völlig neues Wirtschaftsmodell. Sie will Steuern senken und Bürokratie abbauen und damit Ecuador auf Wachstumskurs bringen. Und außerdem sollen viele Ecuadorianer kostenlosen Strom bekommen.
Realmente la situación que vive el país es muy lamentable.
Und Guillermo Lasso versucht mit Null Toleranz für Korruption zu punkten. Er setzt auf eine allgemeine Wechselstimmung. Der Wechsel liegt in deinen Händen, ist deswegen auch sein Wahlkampflied. Der Plaza Grande, dem Hauptplatz von Quito, ist von dieser Wechselstimmung allerdings überhaupt nichts zu spüren. Hier sind nur die grünen Fahnen von Lenin Moreno zu sehen.
Das ist einer der besten, die wir in Ecuador je hatten.
Mit ihm gibt es keine Korruption mehr. Er kommt von ganz unten aus dem Volk.
Er sagt immer die Wahrheit und deswegen wird er auch gewinnen.
Lenin Moreno va ganar.
Es gibt allerdings nicht nur Lenin-Anhänger auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast. Die Gegner und Kritiker sind auch da, nur etwas leiser, ohne Fahnen und Tröten.
Das ist doch nur Strategie, jetzt Lenin vorzuschicken. Wart's ab, Nach 6 Monaten sitzen Correas Leute wieder am Ruder.
Die Correa-Regierung war doch die korrupteste in ganz Südamerika. Im Odebrecht-Skandal, da hängen Leute aus dem direkten Umfeld des Präsidenten mit drin.
Wenn die noch einmal gewinnen, dann bekommen wir leider Verhältnisse wie in Venezuela. Dann geht das noch mal 10 Jahre so. Gott bewahre.
In Ecuador wird heute gewählt. Und damit geht auch die Ära von Präsident Rafael Correa zu Ende, denn er darf nicht mehr antreten. Über Ecuador am Scheideweg berichtete unser Korrespondent Ivo Maroschik. Das war HR Info, die Reportage, nachzuhören auch bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.